Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und Gottes Segen zu diesem Nachmittag. Ich möchte mit euch versuchen, ein wenig zu verstehen, was die Botschaft des ersten Buches Mose ist, und lese zu Beginn wie so eine Zusammenfassung aus dem Hebräerbrief einige Verse. Hebräer 11, Abvers 8. Da sagt der Schreiber dieses Briefes: Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen, an dem Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auch in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem, und zwar Erstorbenen, geboren worden wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Dann Vers 17. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak geopfert, und der, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, über den gesagt worden war: In Isaak wird dir ein Same genannt werden. Wobei er urteilte, dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag, von woher er ihn auch im Glauben empfing. Durch Glauben segnete Isaak in Bezug auf zukünftige Dinge Jakob und Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben dachte Josef sterbend an den Auszug der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine. Bei Josef jetzt zum Schluss ist gemeint, dass er Befehl gab, dass sie eben nach Kanaan aus Ägypten zurückgebracht werden sollten. Das große Thema des Hebräerbriefs Kapitel 11 ist der Glaube. Und das ist einfach gewaltig, diesen Glauben bei diesen vier Männern, die besonders heute Nachmittag vor uns kommen, Abraham, Isaak, Jakob und auch Josef, zu sehen. Nun ist es so, wenn man eine Einführung gibt, wie ich das versuchen möchte heute Nachmittag, dann ist das natürlich kein Thema, was, ja, wie Bernd das gerade gesagt hat, was natürlich unser Wunsch ist, direkt praktisch ausgelegt wird. Ja, es ist der Versuch, einen gewissen Überblick zu geben. Und das ist zunächst mal einfach, lässt sich nicht ändern, über den Verstand. Deshalb möchte ich ganz zum Anfang gerne ein Erlebnis berichten. Ich nenne das mal so, was ich diese Woche hatte, dass ich Abraham begegnet bin diese Woche. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ich hatte auf einer Veranstaltung ein Gespräch mit einem gläubigen Mann, einem Anwalt, Rechtsanwalt. Und wir kamen so ins Gespräch über Entscheidungen im Leben. Und er kommt aus der Gegend ursprünglich, wo ich selber jetzt zu Hause bin, Frankfurter Raum. Und dann sagte er mir: Unabhängig voneinander haben meine Frau und ich erkannt, dass unsere Zeit in Frankfurt zu Ende geht. Er war da in einer christlichen Sozietät, also christlichen Anwaltskanzlei, die von Christen geführt wird und wo Christen arbeiten. Und er hatte ihnen unabhängig voneinander deutlich gemacht: Die Zeit geht zu Ende. Und dann hat er den Herrn gefragt: Ja, wohin? Und da hat er ihm geantwortet: Das sage ich dir, wenn du gekündigt hast. Wir haben gerade gelesen, Abraham ging dahin, wo er nicht wusste, wo er hinkam. Und dieser Mann, mit dem ich sprach, der Christ, drei Kinder, also nicht irgendwie für sich alleine und für eine Ehefrau, da kann man das ja noch eher irgendwie so vom praktischen Glauben, ist das nicht so weitgreifend, irgendwie kommt man da über die Runde, aber als Familie. Und dann hat er gekündigt. Und wusste nicht, wo es weitergeht. Klar, hat eine gewisse Kündigungsfrist. Und dann hat der Herr sich dazu bekannt, hat ihm einen Weg gezeigt, ungewöhnlich, vielleicht nicht ganz so ungewöhnlich wie bei Abraham, wo er nun überhaupt nicht wusste, wo es hinging, aber in eine Gegend für einen Anwalt, Ort von 50 Einwohnern, da hat er jetzt seine Kanzlei und der Herr sorgt für ihn. Gibt mal Monate, wo es auch nicht so gut läuft, sprach davon im August, 100 Euro, ja, da kann man nicht gut von leben. Aber der Herr sorgt für ihn. Der hat ihm klar gemacht und seiner Frau, und die Kinder haben Ja dazu gefunden, auch wenn es ja nicht ganz leicht ist, dann aus dem Frankfurter Raum, wo die Situation einfach anders ist als ganz im Süden von Deutschland, wo die Bevölkerungsdichte bei weitem nicht so ist. Aber der Herr segnet, wenn wir, und das ist das Große bei Abraham, wenn wir gehorsam sind. Gehorsam bedeutet ja nicht zu wissen und zu verstehen immer. Gott lässt uns, Gott sei Dank, immer wieder mehr verstehen, als wir denken vielleicht vorher. Aber manchmal eben auch nicht. Und dann aber ein Ja zu finden zu seinen Wegen. Das ist Abraham. Und das finde ich vorbildlich. Hat mich sehr erstaunt und fand ich sehr ermutigend. So ein Beispiel, nicht nur vor 5000 Jahren oder so, sondern in der heutigen Zeit. Wir wollen uns mit 1. Mose beschäftigen. Wenn ihr Fragen, Verständnis habt oder so, könnt ihr auch immer unterbrechen. Das ist ja auch belebend, wenn mal eine Frage zwischendurch kommt. Er braucht also jetzt nicht notwendigerweise bis zum ganzen Ende zu warten. Ich habe auch nur einen Vortrag und den unterbrechen wir dann zwischendurch. Mal sehen, wie schnell oder langsam wir da durchkommen. Das 1. Buch Mose, ihr hattet beim letzten Mal schon die ersten 10,5 Kapitel vor euch gehabt. Den Rest wollen wir uns heute anschauen. Das sind eben die genannten 4 Personen. Ich habe mal die Kapitel 48 bis 50 ein Stück weit getrennt, obwohl das auch dazugehört. Ihr seht sowieso, dass, so wie ich das formuliert habe, es gewisse Überschneidungen gibt. Eigentlich ist ab Kapitel 28 bis zum Schluss das Leben von Jakob. Aber mittendrin auf einmal ist zum Teil gar nicht mehr von Jakob die Rede, nur noch von Josef und dann doch wieder von beiden. Gottes Wort ist eben nicht so, wie wir, gerade als Deutsche, uns das vielleicht manchmal wünschen, strukturiert, ja, dass man genau unterscheiden kann und dann da kommt in diese Schublade und das nächste kommt in die nächste Schublade. So funktioniert Gottes Wort nicht. Da gibt es schon mal Linien, die dann übereinander gehen. So auch am Schluss. Ich finde, dass das ein ganz beachtlicher, prophetischer Teil ist. Wir haben kurz auch einen Vers in Hebräer 11 davon gehabt. Ich möchte das separat behandeln. Möchte dann zum Schluss versuchen, damit das eben nicht nur so in der Luft hängt, ein paar praktische Konsequenzen auch vorzustellen für unser Glaubensleben. Und nenne dann ein paar Bücher, die zum Verständnis des 1. Buches Mose sicher von Nutzen sind. Bevor ich auf Einzelheiten eingehe, vielleicht hat das der Stefan auch damals schon getan, weiß ich nicht, möchte ich gerne zeigen, dass wir das Wort Gottes und jetzt mal besonders das Alte Testament nicht nur eindimensional lesen, verstehen und auslegen können. Wir haben zunächst mal die Geschichte, die uns vorgestellt wird. Ja, im 1. Buch Mose, in den geschichtlichen Büchern, wie man sie ja dann auch nennt, wie Samuel, Könige, Chroniker, da haben wir natürlich Geschichte, die uns vorgestellt wird. Gott zeigt uns, wie er die Geschichte sieht. Er nimmt Einzelheiten, die in der weltlichen Geschichte überhaupt keine Rolle gespielt haben. Er lässt bestimmte Punkte aus, die in der weltlichen Geschichte aus unserer Erinnerung, was wir in Geschichtsbüchern finden, auch über die damalige Zeit, eine ganz erhebliche Rolle spielen, weil er nicht einfach Geschichtsschreibung vornimmt. Ja, das ist auffällig, gerade das 1. Buch Mose fängt mit Geschichte an, mit der Geschichte, wie Gott die Welt geschaffen hat. Fängt eben nicht an mit irgendwie Philosophien oder Theologien oder so, sondern konkret mit Geschichte, aber aus der Perspektive Gottes. So wie er das für uns, die wir eben nicht zu dieser Zeit gelebt haben, für wichtig hält, damit wir verstehen, wie er Geschichte besieht und beurteilt. Und das macht deutlich, dass er uns eben nicht einfach nur geschichtliche Abläufe vorstellt, sondern dass er uns in dem Handeln des Menschen Und auch in seinem Handeln mit uns Menschen, sei es mit Gläubigen oder sei es mit Ungläubigen, dass er gewisse Prinzipien erkennbar machen möchte. Prinzipien, wie der Mensch tickt, sage ich mal, der ungläubige Mensch, was er für Prinzipien unterworfen ist, aber auch Grundsätze in seinem Handeln, in dem Handeln Gottes mit uns Menschen. Und deshalb wählt er bestimmte Begebenheiten aus und lässt andere einfach außen vor. Deshalb gibt es bestimmte Zeiten, die er außerordentlich ausführlich beschreibt. Ja, man hat gesagt, dass wir die ersten, ich weiß gar nicht, 1000 Jahre oder was, die sind auf ein paar Blättern der Bibel, sind sie beschrieben. Und dann kommt Abraham auf einmal, oder Abraham am Anfang, und da geht wie so ein Teleobjektiv Gottes geht dann auf und dann geht er auf einmal ganz, ganz langsam voran. Nennt uns wesentlich mehr Einzelheiten, als er über die gesamte vorherige Zeit, die so lang gewesen ist, uns beschreibt. Weil er bestimmte Grundsätze seines Handelns, wie er mit uns handelt, vorstellen möchte und weil er zeigen möchte, wie der Mensch darauf reagiert. Das ist also das Erste, Geschichte. Wir verstehen, wie die Dinge abgelaufen sind und lernen daraus Grundsätze im Handeln Gottes und Grundsätze auch im Handeln des Menschen. Wir sehen dann zweitens, dass in bestimmten Begebenheiten ein prophetischer Vorausblick enthalten ist. Ich habe mal angegeben, Galater 4, 25, was jetzt unseren Abschnitt hier betrifft. Ich lese mal den Vers, damit das nicht irgendwie für diejenigen, die den Galaterbrief nicht so gut kennen, in der Luft hängen bleibt. In Galater 4, Vers 25 sagt der Apostel Paulus, oder ich lese schon ab Vers 24, Vers 22, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch Verheißung. Was einen bildlichen Sinn hat. Denn diese sind zwei Bündnisse, eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Das reicht vielleicht jetzt mal. Das zeigt uns, dass in diesen Geschichten, in der Geschichte Hagars zum Beispiel, Gott uns zeigt, wie die Geschichte des Volkes Israel von damals ausgehend bis in die heutige Zeit ablaufen und geschehen würde und geschieht noch immer. Und sogar in der Zukunft noch. Also wir finden in bestimmten Personen zum Beispiel, finden wir Bilder des Volkes Israel, die uns zeigen, was aus damaliger Sicht noch alles zukünftig war, was mit dem Volk Israel passieren würde. Jakob ist so ein Bild auch. Jakob steht für die Geschichte des Volkes Israel. Und wenn man sieht, wir werden das gleich noch einmal tun dann auch, wohin Jakob gegangen ist, wo er war, wie er da war, dann lernen wir daraus, dass Gott längst im Vorhinein wusste und uns durch diese Figuren, durch diese Personen, manchmal durch Begebenheiten, dass er uns zeigt, wie die Dinge später mit dem Volk Israel ablaufen würden. Kain, habt ihr beim letzten Mal gehabt, ist auch so ein Beispiel. Kain ist eine Person, die bildlich das Volk Israel darstellt. Wie es selber versucht hat, Gott zu gefallen und dabei gescheitert ist. Und so finden wir, das ist jetzt nicht nur 1. Mose, aber auch 1. Mose, dass uns in Begebenheiten und in Personen gezeigt wird, was damals alles noch zukünftig war. Wir finden dann drittens in alttestamentlichen Personen, Umständen, Begebenheiten, das ein oder andere Mal werden wir das auch im Verlauf des 1. Buches Mose sehen, dass uns Bilder für die christliche, für unsere heutige Zeit vorgestellt werden. Ich nehme an, dass das beim nächsten Mal oder bei den nächsten Malen besonders vorgestellt wird, das 2. Buch Mose, das 4. Buch Mose, das Buch Josua sind so Paradebeispiele dafür, dass uns im Alten Testament nicht nur vorhergesagt wird Geschichte, sondern dass Gott uns in bildlicher Weise etwas über die christliche, Stellung vorstellt. Ich habe den Vers aus 1. Korinther 10 angegeben dafür. Ich lese ihn, damit ihr wisst, worauf ich mich hier beziehe. 1. Korinther 10, Vers 6. Ja. Diese Dinge aber, da ist die Geschichte des Volkes Israel im 4. Buch Mose dann gemeint, 2. und 4. Buch Mose. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Als Vorbilder für uns, damit wir bestimmte Aspekte der christlichen Stellung, der christlichen Wahrheit besser verstehen. Wir alle tun uns, glaube ich, mehr oder weniger alle schwerer, die christliche Stellung, die christliche Wahrheit einfach durch das Lesen der Gedanken Gottes zu erfassen. Deshalb hat er uns im Alten Testament Bilder gegeben. Und diese Bilder lernen und zeigen uns, vereinfachen uns, diese Stellung zu verstehen, weil sie diese Stellung in einzelne Schritte, in einzelne Teile aufgliedert. Ich glaube, ein, zwei Beispiele dafür werden wir später hier auch in 1. Mose sehen. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass das Alte Testament, jedes Buch im Alten Testament, von der Person des Herrn Jesus spricht. Der Jesus sagt das selber in Lukas 24. In Lukas 24 spricht er zu den beiden Jüngern, die nach Emmaus laufen und ganz resigniert sind. Und da sagt er in Vers 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Er nennt da die drei Teile des Alten Testamentes, Mose, die fünf Bücher Mose, die Propheten, das sind die frühen Propheten, Josua, Richter, Samuel, und die späten Propheten, die wir so unter Propheten kennen, und dann eben auch die Schriften, das sind die sonstigen Bücher des Alten Testamentes, und in allen diesen Büchern hat der Jesus gezeigt, dass er selbst enthalten ist. Das erste Buch Mose ist eine Fundgrube dafür, Vorbilder auf den Herrn Jesus zu sehen, sowohl durch Personen als auch durch bestimmte Begebenheiten. Tatsächlich ist das erste Buch Mose eines der gewaltigsten Bücher, meine ich, jedenfalls für mich, das wir überhaupt in der Schrift finden. Nicht auf der Oberfläche vielleicht. Das ist jetzt vielleicht, ich habe das mal Rückblende genannt, etwas, was ihr auch beim letzten Mal schon hattet, aber das schadet nicht, darüber noch einmal kurz nachzudenken. Das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge, der Ursprünge. Man findet im Keim praktisch jede Wahrheit, die wir im Neuen Testament irgendwo entfaltet finden. Selbst Teile, die wie Erlösung eigentlich dem zweiten Buch Mose vorenthalten sind, diese Wahrheit oder Volk Gottes, was das bedeutet, was eigentlich erst im zweiten Buch Mose direkt vor uns kommt, wird doch im ersten Buch Mose schon im Keim auch in Schatten wenigstens einmal genannt. Und ich habe jetzt ein paar dieser Grundsätze, dieser gewaltigen Teile der christlichen Wahrheit, der biblischen Wahrheit mal genannt. Die Dreieinheit Gottes. Die finden wir im Alten Testament. Ja, Stefan wird mit Sicherheit über 1. Mose 1, Vers 1 gesprochen haben. Ist ja bemerkenswert, dass der Name Gottes, Elohim, dort in der Mehrzahl, im Plural genannt wird. Das ist zum Beispiel im Aramäischen nicht so. Im Aramäischen, was da gibt ja Teile im Alten Testament, im Aramäischen, da wird Gott immer in der Einzahl, immer genannt. Aber im Hebräischen und direkt in dem ersten Satz, den Gott nennt, finden wir eine Form, die er benutzt, die deutlich macht, nicht einer, nicht zwei, sondern mehr als zwei. Das zeigt, dass Gott, obwohl er einer ist, 5. Mose 6, dass er doch aus mehreren Personen besteht. Wir wissen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Darüber hinaus finden wir Bilder, Hinweise auf die drei Personen der Gottheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich habe das aufgeschrieben, ich brauche das nicht alles einfach nur vorzulesen. Bei Abraham, Isaac und Jakob. Jakob natürlich, wir werden das später sehen, nicht als ein Bild des Heiligen Geistes, den wir anschauen können in Jakob. Sondern bei Jakob ist es, wie der Geist Gottes wirkt in einem Menschen. Während Abraham wirklich als Person ein Bild ist von dem Vater, und Isaac als Person jedenfalls teilweise ein Bild des Sohnes ist. Bei Jakob ist das nicht so. Wir können nicht sagen, wenn wir auf Jakob schauen, das ist ein Bild des Heiligen Geistes, sondern der Heilige Geist wirkte in ihm und das ist das Bild des Heiligen Geistes. Dann ist es bemerkenswert, dass die Person der Gottheit, die eigentlich von Anfang bis zum Ende eine dienende Funktion, das sagen wir in Ehrfurcht, ausfüllt, der Heilige Geist nämlich, dass er, nachdem von Gott allgemein gesprochen wird, sofort eingeführt wird in dem Alten Testament. Der Sohn ist nicht offenbart im Alten Testament, nur andeutungsweise finden wir etwas davon. Der Vater ist nicht offenbart, aber der Heilige Geist, der ist schon auf dem ersten Blatt der Bibel, in den ersten Versen heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also diese Person hat Gott gewacht darüber, dass er von Anfang an bekannt ist als eine göttliche Person. Wir finden die Wahrheit der Fleischwerdung des Sohnes Gottes in 1. Mose 3, in dem, was im Blick auf den Samen der Frau genannt wird. Eine der gewaltigsten Tatsachen, dass Gott Mensch geworden ist, finden wir schon angedeutet in 1. Mose 3. Wir finden angedeutet, dass es einen großen Widersacher geben würde in dem Samen Satans, den Antichristen. Also diesen großen Gegenspieler, der am Ende der Tage für uns heute noch zukünftig auftreten wird, er wird schon in diesem Buch vorgestellt. Wir finden in diesem Buch etwas, was heute nicht oft verstanden wird, dass es Sicherheit gibt für den Gläubigen. So wie Gott einen sicheren Verwahrungsort für Noah und seine Familie gegeben hat, so gibt es auch für den Gläubigen heute Heilssicherheit, Heilsgewissheit. Wir finden das schwierige, aber gewaltige Thema der Auserwählung, finden wir schon im ersten Buch Mose bei Abraham vorgestellt. 1. Mose 11, wir kommen dann gleich dazu, ohne dass ich da viel zu sagen will, wie Gott auf einmal eine Person auswählt und ihr einen ganz besonderen Platz gibt. Und wenn ihr das im Neuen Testament verfolgen wollt, Römer 9 bis 11, gerade Römer 9, zeigt diese gewaltige Wahrheit der Auserwählung von Menschen. Nicht nur von einem Volk, wie das natürlich bei dem Volk Israel der Fall war, 5. Mose 8, euch habe ich auserwählt unter allen Völkern, sondern dass die Auserwählung eine persönliche Sache ist. Dass das nicht eine Sache ist, wo Gott irgendwie vorher weiß, dass jemand etwas tut, sich zum Beispiel bekehrt. Sondern es ist eine Auserwählung von Personen, nicht von solchen, die etwas getan haben. Eine persönliche Auserwählung, eine aktive Wahl, die Gott getroffen hat. Wir finden den Gedanken der Sohnschaft, ja, eine ganz und gar christliche Segnung, die wir heute besitzen dürfen, dass wir Söhne Gottes sind in dem Herrn Jesus. Diese Wahrheit finden wir in Isaac. Da gab es zwei verschiedene, aber er war der Sohn, der da auch ein Bild ist von uns. Ich nehme mal Rechtfertigung aus Glauben. Gerade 1. Mose 15, Vers 6 führt der Apostel Paulus in Römer 4 an, um zu zeigen, dass es Menschen gibt, in denen Gott überhaupt nichts sieht an Bösem. Und dass das, wie wir als Menschen uns das zu eigen machen können, nicht durch ein Werk, sondern einfach durch die Tatsache, dass wir glauben. Dass wir also das glauben, was Gott sagt und für uns in Anspruch nehmen. Wir finden das so wichtige praktische Thema der Absonderung, nämlich der Trennung von der Welt in 1. Mose 12. Gott hat Abraham weggenommen aus diesem Bereich des götzendienerischen Umfeldes, in dem er war. Das finden wir in Josua 24, nur da finden wir das ja überhaupt erwähnt, woher Abraham eigentlich gekommen ist, ja, aus einem total götzendienerischen Umfeld. Und da hat Gott ihn rausgeholt und zeigt uns damit, dass Gott von uns möchte, dass wir uns trennen von moralischem und religiösem Bösen. Wir finden etwas, was unfassbar groß ist. Tod und Auferstehung. Ja, Gott hat im Alten Testament auch zwei oder mehr Personen aus den Toten auferweckt, aber sie sind wieder gestorben. Und doch finden wir den Gedanken, den Charakter, was das eigentlich bedeutet, aus den Toten aufzuerstehen, finden wir in 1. Mose 22. Gott sagt in Hebräer 11, in Römer 4, dass Abraham seinen Sohn wie aus den Toten erhielt. Und wenn man einmal über die Handlung Abrahams nachdenkt, dann kommt man eigentlich nicht aus dem Staunen heraus. Es gab nicht ein einziges Beispiel dafür, zu diesem Zeitpunkt, dass Gott jemanden aus den Toten auferweckt hat. Und Abraham hat das geglaubt. Abraham hatte nämlich von Gott die Zusage, dass in Isaak sein Same genannt würde. Und genau diesen einen sollte er jetzt hinrichten. Und Abraham war dazu bereit, weil er an die Auferstehung geglaubt hat, obwohl es kein Beispiel dafür gab. Wir finden die Erhöhung des Herrn Jesus in Josef, der ein Bild ist auf den Herrn Jesus. Wir finden die Zukunft Israels, die gegenwärtige Zeit und die herrliche Zukunft in Jakob. Wir finden auch darüber schweigt Gottes Wort nicht im ersten Buch Mose, was es heißt, dass Gott richten muss, dass Gott das Böse, die Sünde richten muss. Das finden wir in der Flut, das finden wir in Sodom und Gomorra, wie Gott Gericht übt von Anfang an. Ich wollte das gerne an den Anfang nochmal stellen und das sind nur ein paar Beispiele. Ein paar Beispiele von den Dingen, die wir im ersten Buch Mose finden und die in ihrem ganzen Wert, in ihrer ganzen Herrlichkeit erst im Neuen Testament letztlich offenbart werden. Wir wollen jetzt als erstes Kapitel 11, Vers 10 bis Kapitel 25 am Ende uns mit dem Leben von Abraham beschäftigen. Er wird am Anfang Abraham genannt, später nennt Gott ihn um Abraham. Das ist jetzt nicht mein Thema weiter. Abraham kam aus Ur in Chaldäa. Das findet ihr hier. Da war er in seiner Familie mit Tara, seinem Vater. Man kann das nachlesen am Ende von 1. Mose 11. Und Gott hat ihn dann weitergeschickt über Haran im Norden und dann weiter nach Kanaan. Ich gehe jetzt einfach durch die Kapitel, die wir vor uns haben. Eigentlich wäre es gut, wenn ihr die Bibel da aufschlagt, dann habt ihr so ein, auch wenn man das jetzt nicht dann lesen kann, in der Kürze der Zeit, aber dann sieht man wenigstens, wo man sich befindet, wo wir jetzt unterwegs sind und kann das vielleicht dann auch, wenn man sich die Folien dann nachher mal ausdruckt oder nochmal anschaut, nachverfolgen. 1. Mose 11 war ja dieser Turmbau von Babel. Und dann ab Vers 10 finden wir das sechste Mal dieses Wort und dies sind die Geschlechter und so weiter. Das ist ja so eine Gliederungsebene, die hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Stefan auch vorgestellt aus dem ersten Buch Mose, dass man dieses Buch gliedern kann nach diesen Teilen. Dies sind die Geschlechter. Und dann werden sie genannt und sie werden von Sem uns genannt bis zu Abraham. Geschlechtsregister. Wir heute haben da nicht mehr so viel mit zu tun, aber für die damalige Zeit, gerade für das Volk Israel, sind die Geschlechtsregister von großer Wichtigkeit. Ihr findet ein Buch, 1. Chroniker, was die ersten 11 Kapitel oder 12 Kapitel nur aus Geschlechtsregistern besteht, weil immer wieder nachgewiesen werden muss, wo kommen sie eigentlich her? Sind sie wirklich Juden? Sind sie wirklich Nachkommen Levis, wenn es um den Dienst geht? Sind sie wirklich Nachkommen Aarons, wenn es um Priester geht? Erst in Matthäus 1, das Geschlechtsregister des Herrn Jesus, um deutlich zu machen, dass er wirklich aus dem königlichen Geschlecht gekommen ist. Und dann auch aus dem Geschlecht Abrahams. Oder wenn es um Lukas 3 geht, wo wir das in der anderen Reihenfolge finden, andersherum und dann auch von Maria, wo auch deutlich gemacht werden soll, dass der Herr Jesus wirklich blutsmäßig aus der Linie von David gekommen ist und sogar sich verbinden kann mit allen Menschen, die von Gott sind. Denn das Ende ist nicht Adam, im letzten Vers von Lukas 3, sondern Gott. So wie die Menschen Söhne Gottes sind, als von Gott geschaffen und von Gott auf diese Erde gestellt, so der Herr Jesus auch. Und deshalb kann er sich verbinden als der Mensch mit uns allen. Geschlechtsregister von großem Wert. Hier soll eben gezeigt werden, wie geht das weiter mit der Geschichte des Menschen. Und jetzt übergeht der Geist Gottes große Zeitabläufe und bleibt dann auf einmal bei einer Person stehen, bei Abraham. Interessant, Abraham ist der Zehnte von Sem. Das zeigt so ein wenig auch, dass Gott jetzt diese Zeit dieser Menschen prüfen, Zehn, die Zahl auch der Verantwortung, der Prüfung. Er hat geprüft, Josua 24 habe ich erwähnt, Götzendienst, da war nicht viel Gutes leider vorhanden. Wir sehen, dass das Alter rapide abgenommen hat, als Folgen der Sünde, als Folgen auch der Katastrophe, die jetzt da geschehen war in der Sintflut. Sem war noch 600 Jahre, Dara gerade mal 275 und dann wird das ja noch weniger, wie wir sehen werden. Der Übergang von Noah zu Abraham zeigt uns auch die Vorgeschichte jetzt von Abraham. Seine Familie wird uns genannt. Seht ihr, Gott malt uns auch die Umstände auf, in der eine bestimmte Person, mit der er jetzt handelt, gelebt hat, gewesen ist. Es wird uns gezeigt, dass Abraham nicht alleine war, sondern dass er verheiratet war. Lot, der eine große Rolle spielt, damit werden wir uns heute jetzt kaum beschäftigen mit Lot, der auch ein Bild ist der Geschichte des Volkes Israel, der irgendwie immer so ein Anhang da gewesen ist, so ein Mitläufer, wenn ich mal diesen Nebensatz, damit wir den Gedanken auch einmal haben, praktisch von unser Herz, der einfach ein Mitläufer war, von Abraham mitgenommen und nie eine eigene Entscheidung getroffen hat. Immer sich gestützt hat auf die Entscheidungen von Abraham, bis er die erste Entscheidung fällen musste, 1. Mose 13, und dann eben nicht gelernt hatte im Glauben, wie von Abraham eigentlich das gezeigt wurde zu handeln, sondern mit seinen Augen entschieden hat. Das zeigt uns, wir müssen selbstständige Christen werden, einem selbstständigen Leben mit dem Herrn Jesus. Und wir, die wir Eltern sind, müssen unseren Kindern den Weg vermitteln dazu, ein Leben in selbstständiger Abhängigkeit von dem Herrn zu führen. Nicht immer sich auf andere zu stützen. Früher oder später wird das nicht mehr gehen. Und dann wird uns die Reise von Ur nach Haran beschrieben. Das ist ja sehr interessant, wie das formuliert wird, ab Vers 27. Ihr seht, das siebte Mal, dies sind die Geschlechter, da geht es dann von Tara weiter. Und dann heißt es in Vers 29, dass Abraham und Nahor sich Frauen genommen haben. Und dann in Vers 31, Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, und ging dann mit ihnen nach Haran. Seltsam, wenn ihr das vergleicht mit Apostelgeschichte 7, dann werdet ihr in Apostelgeschichte 7 eine ganz andere, eine ganz andere Betonung finden. In Apostelgeschichte 7 spricht Stephanus über die Geschichte von Abraham. Und da heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 2, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land. Und so weiter. Hier in 1. Mose sieht das ja so aus, weil erst in Kapitel 12 von dem Reden Gottes zu Abraham gesprochen wird, als ob das alles irgendwie in Verbindung mit Haran gewesen wäre. Aus Apostelgeschichte 7 wissen wir, dass das schon in Mesopotamien gewesen ist. Da ist Gott dem Abraham erschienen. Aber geschichtlich nach außen sah das so aus, als ob Tara seine Familie mitgenommen hat. Ohne Zweifel war die Botschaft Gottes an Abraham war der Auslöser für diese Reise. Aber anscheinend ist Abraham nicht mit echtem Glauben unterwegs gewesen, sondern hat sich von Tara irgendwie mitnehmen lassen, aufhalten lassen. Und erst, als wenn wir in Vers 32 lesen, 1. Mose 11, 32, dass Tara starb, erst da wird dann Abraham wirklich im Glauben aktiv. Das zeigt uns, wenn Gott von dem Glauben Abrahams spricht im Neuen Testament, dadurch ist er der Vater der Glaubenden geworden, dadurch, dass er einen solchen mächtigen Glauben hatte, dann lernen wir aus 1. Mose 11 und 12, dass das auch nicht von 0 auf 100 ging bei Abraham, sondern dass er auch eine Eingewöhnungszeit brauchte. Und das ist doch hilfreich, meine ich, für uns. Auch von uns ist keiner, der von 0 auf 100 in der Regel geht, ja? Auch nicht bei dem Bereich des Glaubens. Und so wollen wir einander auch Wachstum im Glauben uns zugestehen. Und wollen nicht von den anderen erwarten, was wir selber sowieso nicht einhalten und was nicht mal bei Abraham der Fall war, dass er von jetzt auf gleich alles einfach hat stehen und liegen lassen und gegangen ist. Auch diese erste Etappe ist schon enorm. Aber sie ist doch nicht so durch Glauben geprägt gewesen, wie das dann später offensichtlich ab Kapitel 12, Vers 1 der Fall ist. Und wenn man Apostelgeschichte 7 hinzunimmt, dann sieht man eben hier, dass auch das erste Buch Mose sehr sorgfältig, um zu sagen, genau formuliert worden ist von Gott. Denn das steht in Kapitel 12, Vers 1, und der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Wieder steht nicht, und er spricht jetzt zu Abraham. Das zeigt, wenn man das ganze Wort Gottes zusammennimmt, dann erkennt man, dass Gott immer genau, präzise formuliert. Auch wenn er geschichtlich hier uns den Eindruck vermittelt, als ob das irgendwie jetzt in Verbindung mit Haran war, ist es doch so formuliert, dass es genau übereinstimmt mit dem, was wir im Neuen Testament dann lernen. Damit bin ich bei dem Leben von Abraham, das eigentlich damit jetzt erst in Kapitel 12 beschrieben wird. Kapitel 11 ist so ein Übergang und jetzt ab Kapitel 12 kommt die Geschichte Abrahams. Diese Geschichte wird uns in drei Teilen vorgestellt. Ich habe das mal genannt, drei Etappen. Das sind im Wesentlichen sind das zeitlich aufeinanderfolgende Etappen, wobei ich gleich dazu sagen muss, das erste Buch Mose ist nicht immer chronologisch geschrieben. Wenn ich nachher daran denke, 1. Mose 25, wird das ganz offenbar, ganz offensichtlich, dass das nicht chronologisch aufgeschrieben ist. Gottes Geschichtsschreibung ist einfach nicht per se chronologisch. Ihr kennt das aus den Evangelien. Das Johannesevangelium ist chronologisch geschrieben worden. Das Markusevangelium bis auf wenige Ausnahmen. Aber Lukas kümmert sich nicht um Chronologie. Lukas hat vor sich einen Entwurf der moralischen Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Danach ordnet er die Biografie, die Chronologie des Lebens des Herrn Jesus. Und Matthäus ist derjenige, der sich am wenigsten um Chronologie kümmert, noch viel weniger als Lukas. Und er stellt einfach unter einem ganz anderen Gesichtspunkt Geschehnisse zusammen, nur mal ein Beispiel zu nennen, Matthäus 8 bis 12, 14 Wunder, die der Herr Jesus getan hat. Manche ganz am Ende, manche ganz am Anfang seines Lebens, darum geht es nicht, aber 14 Wunder, die sollen in diesem Kontext einfach zusammengestellt werden. So ist das auch im ersten Buch Mose. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass immer die Chronologie gewahrt wird, sondern auch hier werden Themen behandelt. 1. Mose 12 bis 14 soll uns besonders beschrieben werden, der äußere Weg von Abraham. Damit soll also nicht gezeigt werden, wie er gekleidet war und welche Schritte er gegangen ist. Ja, also das soll man jetzt nicht verstehen, unter äußerem Weg ihn zu betrachten, sondern es sollen uns einfach bestimmte Etappen, die er gegangen ist, die man äußerlich beobachten konnte, die sollen uns vorgestellt werden und sie zeigen uns den Weg eines Gläubigen, der hier auf dieser Erde ein Fremdling war. Kapitel 15 bis 21 zeigen uns einen Mann in seinen inneren Überlegungen, in seinen inneren Ängsten, zeigen uns, wie die Verfassung innerlich von Abraham in einer bestimmten Zeit gewesen ist. Finde ich ganz großartig, dass Gott uns auch da Einblicke tun lässt, in das Innere von Abraham. Für uns ist das ja ein Baum von Glaubensmann. Und das wird er immer bleiben. Und doch dieser ich sag mal, dieser Mann der Kraft des Glaubens hatte auch innere Zweifel. Die Zweifel waren vielleicht nicht vergleichbar mit unseren starken Zweifeln manchmal, aber sie waren doch auch da. Und Gottes Beschreibung von Glaubensleuten ist nie, dass er einfach immer nur das Hervorragende, das Herausragende, das Positive beschreibt, sondern er zeigt uns auch ihre Schwachpunkte im Leben. Und das hilft uns, von der Meinung abzukommen, es gäbe heute solche unter uns, sagen wir hier in dem Raum, oder überhaupt unter den Gläubigen, die nur stark im Glauben sind. Das gibt es nicht. Nicht einen einzigen. Ja, doch einen gab es, Christus. Der ist immer in Vollkommenheit gewesen, innerlich, äußerlich, egal, was du betrachtest. Aber außer ihm keinen, nicht mal Paulus. Es gibt auch keinen, dessen Entwicklung immer nur nach oben führt, geistlich gesprochen. Auch bei Paulus nicht, auch bei Abraham nicht und bei dir und mir auch nicht. Und wir wollen auch nicht mit diesem Anspruch aneinander vorgehen, ja, dass wir meinen, da ist ein Bruder oder eine Schwester, die in besonderer Weise dem Herrn dienen und deshalb müssen sie immer vollkommen sein. Gibt es nicht. Und erst recht sollten wir das nicht von uns selbst denken. Und dann in Kapitel 21 bis 25, die dritte Etappe, zeigen uns auch etwas Gewaltiges. Da packt Gott in wenige Kapitel seinen Ratschluss, den Ratschluss, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat, über die Erlösung. Außer diesen wenigen Kapiteln wüsste ich außer 3. Mose 23 keinen Abschnitt im Wort Gottes, der in dieser Kürze seinen Ratschluss, natürlich nicht in jeder Facette und jeweils dann in bestimmten Blickrichtungen in diesen beiden Abschnitten, aber wüsste ich keinen anderen Abschnitt, der in dieser Kürze den Ratschluss Gottes uns vorstellt. Bemerkenswert ist, jetzt bin ich bei der prophetischen Seite, dass alle drei Abschnitte mit dem tausendjährigen Reich vorbildlich enden. Kapitel 14, das ist die Begebenheit von Melchisedek, das zeigt uns das tausendjährige Reich. 1. Mose 21 zeigt uns am Ende den Segen in Verbindung mit den Philistern und 1. Mose 25, kommen wir dann nochmal dazu, zeigt uns auch noch einmal einen Ausblick auf das tausendjährige Reich und die Erbschaft, die Erbfolge dort, auch die verschiedenen Völker und Familien, die dort vorhanden sind. Gehen wir mal zuerst zu 1. Mose 12 bis 14. Da habe ich nicht viel zu sagen. Das sind jetzt wirklich nur Überschriften, obwohl das faszinierend ist. 1. Mose 12. Wir sehen, dass Abraham gewählt wird von Gott. Er wird auserwählt. Das ist das, was vor Grundlegung der Welt geschehen ist, im Blick auf dich und mich, die wir an den Herrn Jesus glauben. Von denen können wir das sagen. Paulus tut das, wenn er von den Thessalonichern schreibt, wissend eure Auserwählung, weil ihr Lebenswandel deutlich machte, dass sie Gläubige sind. Und Gläubige, können wir rückblickend sagen, sind Auserwählte. Wir finden, dass er nicht nur ausgewählt worden ist, sondern dass er auch berufen worden ist, dass Gott ihn gerufen hat. Das ist etwas anderes. Auserwählung war vor der Zeit, was uns betrifft. Berufung ist, dass Gott dann zu mir spricht, das Evangelium an mich richtet und nicht nur ich es höre, sondern ich zuhöre und es annehme. Das ist Berufung. Berufung ist also nicht der Ruf alleine, sondern dass dieser Ruf Gottes eine Antwort findet in unserem Herzen, in unserem Leben. Das war bei Abraham so. Abraham ist dann nicht, hat gesagt, ja schön, interessante Stimme, die ich da gehört habe, interessante Offenbarung Gottes, der Herr der Herrlichkeit, Gott der Herrlichkeit haben wir gelesen, Apostelgeschichte 7, sondern er ist ihm erschienen, er hat zu ihm gesprochen und er ist diesem Ruf gefolgt. Und dann sehen wir, dass Abraham eben durch Unglauben geprägt war, dass er dort nach Ägypten gelaufen ist in der Hungersnotzeit und dann seine Frau verleugnet hat. Ja, das ist ein trauriges Kapitel in dem Leben von Abraham und das zeigt uns, wie unsere Herzen beschaffen sind. Da kommt eine Not, ein Problem und sofort sind wir nicht mehr im Glauben tätig, sondern mit unserem Verstand überlegen, wie können wir überleben. Hungersnot, wir müssen etwas tun. Und ihr habt keinen Grund, auf Abraham herabzuschauen. Statt auf Gott zu warten, mit menschlichen Mitteln das Ganze anzugehen. Mir ist das selber mal im Blick auf mein eigenes Leben bewusst gewesen. Ja, man kann das viel lesen, man kann das wissen auch. Das wissen wir alle, dass das verkehrt war von Abraham. Aber wenn man dann selber in so einer Situation ist, dann sind wir oft solche, die genauso handeln. Ich werde das nie vergessen, als mir mitgeteilt worden ist, der Job bei dieser Bank ist zu Ende jetzt. Was war das Erste, was ich gemacht habe? Vielleicht habe ich noch gebetet, das weiß ich nicht mehr genau. Aber das Erste war, menschliche Hilfsmittel, Netzwerke versucht anzuzapfen. Ich sage nicht, dass das verkehrt ist, aber mein Impuls damals war, du hast ein Problem, Menschen werden dir helfen. Und nicht erstmal das Stillstehen, was hat dir Gott eigentlich damit zu sagen? Ist das eine Botschaft an dein Herz, an dein Gewissen? Und willst du nicht erstmal nicht mal nur 5 Minuten oder so, eine Minute ins Gebet gehen? Sowas muss ja dann nicht von jetzt auf gleich auch entschieden werden, sondern auf Gott zu warten, zu vertrauen. Abraham hat das in dieser Situation nicht gemacht, zum Schaden. Für sich, für seine Frau, für seine ganze Familie, für seine Nachkommen. Er selbst hat Schaden gelitten im Glauben. Seine Frau bekam in Ägypten, wo er hinging, offensichtlich eine Hagar, eine Nebenfrau, die er sehr zu schaffen gemacht hat nachher. Ihr Sohn Isaac bekam mit Ismael jemanden, der ihm sehr zu schaffen gemacht hat. Und die Nachkommen von Abraham haben bis heute von den Nachkommen von Ismael sehr zu leiden. In Zukunft, wenn sie dann wieder ein gläubiges Volk werden, wird das auch nicht anders sein. In der Drangsalszeit. Da sieht man, was für Auswirkungen mein verkehrtes Handeln, mein Impuls in eine falsche Richtung zu gehen, haben kann. Das heißt ja nicht, dass die Gnade Gottes nicht größer ist. Die Gnade Gottes, die Abraham zurückgebracht hat, die ihm geholfen hat und so weiter. Aber der Mensch erntet, was er gesät hat. Das gilt auch für uns als Gläubige. 1. Mose 13 zeigt die Wiederherstellung. Er kommt zurück. Er erkennt, dass das nicht der richtige Weg ist. Kommt zurück. Wir sehen dann den Altar auch wieder. Und wir sehen, dass er innerlich doch echt wiederhergestellt ist. Wie er mit seinem Neffen oder Cousin umgeht, mit dem Lot, ihm die Wahl gibt in 1. Mose 13, ist einfach gewaltig. Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte. Wir mit unseren großen Herden, Abraham meine ich jetzt, und dann einer, der uns sich immer nur hinten dran gehängt hat, ja, immer mitgelaufen ist, nichts Eigenständiges, immer nur geguckt hast, wo gehst du hin, da sind gute Weiden, er auch. Und dann kam dieser Streit auf, inmitten der Hirten von den beiden, und dann sagt Abraham nicht, ich gehe jetzt dahin, sondern sagt, wähle du. Das ist Demut. In höchstem Maß. Wir sehen dann in 1. Mose 14, dass Abraham auch ein Herz für seinen Neffen hatte, wenn er in Schwierigkeiten kam. Er hat den nicht einfach laufen lassen. Der war gefangen und da hat Abraham nicht gesagt, selbst schuld. Wie kann er sich das auch aussuchen? Wie konnte er überhaupt so frech sein, zu meinen, er könnte die erste Wahl treffen? Na, dann soll er doch mal gucken, wie er damit klarkommt. Nein, so handelt er nicht. Sondern Abraham holt ihn aus der Gefangenschaft und kümmert sich darum, obwohl er selber mit seinem Mini-Heer da von Leuten, eigentlich menschlich gesprochen, denen total unterlegen war. Und doch ist er bereit, ihn zurückzuholen. Das ist die praktische Seite. Ich habe hier auf der Folie nur die vorbildliche Seite aufgeschrieben. Es zeigt uns das Endgericht, das durch den Herrn Jesus einmal ausgeübt werden wird, so wie Abraham diese Feinde schlägt. Israel, Lot, habe ich schon gesagt, das ist ein Bild von dem Volk Israel, rettet. Und dann durch Melchisedek, der nach Hebräer 7 ein gewaltiges Vorbild, ein großartiges Vorbild auf den Herrn Jesus ist, gesegnet wird und wo dann der Segen des tausendjährigen Reiches eingeführt wird. Interessant auch, dass Abraham von diesem Mann nicht einmal einen Schuhriemen, Schnürsenkel sozusagen, bereit ist anzunehmen. Das zeigt uns etwas von seiner Haltung als Fremdling. Wie ist das bei uns? Wie nehmen wir gerne mit offenen Armen alles aus dieser Welt mit, oder? Das ist ja nicht nur ein Problem von jungen Leuten, das sind wir doch alle, oder? Die Hände halten wir gerne offen. Egal, mit was für Recht oder Unrecht manches da auf uns zukommt. Sind wir uns noch bewusst, Fremdlinge zu sein? Das ist Abraham. Solche, die keinen Platz auf dieser Erde haben. Ich habe das nicht gelesen in Hebräer 11. Aber er wartete auf eine Stadt, die echte Grundlagen hatte, auf die zukünftige Stadt. Und leben wir nicht oft so, als ob wir schon hier zum Herrschen angesiedelt sind? Kapitel 15 bis 21, die zweite Etappe, die uns berichtet wird, zeigt uns mehr die innere Seite. Wir sehen Kapitel 15, diese inneren Zweifel. Jetzt habe ich alles abgegeben, ja, aber wo bleibt der Segen? Wie willst du mich eigentlich segnen? Ich war bereit, nichts anzunehmen von diesem Mann, diesem König von Sodom. Und jetzt, da kommen innere Glaubenszweifel auf. Kapitel 16 zeigt uns dann das Problem. Und jetzt kommen wir so ein Stück weit, das ist natürlich die Geschichte von Abraham, ja, diese Kapitel 16, wo er dann mit fleischlichen Überlegungen handelt, ja, kommt doch immer noch kein Nachkomme, also wirklich dasselbe. Wenn ich über Sarah, dann will ich mir eben einen anderen Weg suchen. Aber wir kommen da jetzt zugleich zu der geistlichen Bedeutung, die der Geist Gottes auch dieser bildlichen Bedeutung, die ich vorhin angesprochen habe, der dritte Punkt, wie wir das Alte Testament lesen können, dass uns hier Vorbilder gezeigt werden. Das ist ja die Begebenheit 1. Mose 16, auf die Galater 4, diesen Vers, den wir vorhin gelesen haben, anspielt. Da ist Gesetz, Hagar, gegen Gnade, das ist Sarah. Dieser Widerstreit, Fleisch, Hagar, Ismael, Geist, Sarah und Isaac. Diese inneren Kämpfe, die hier in einer Familie jetzt stattfinden. Und versteht mal diese Familie als ein Bild des Gläubigen. Ja, diese Familie stellt uns in unseren inneren Zwiespälten dar. Da gibt es das Element des Gesetzes. Ich tue etwas, damit Gott Gefallen an mir hat. Das ist nicht nur die Religion des Ungläubigen. Das ist auch wahr. Ja, Kain, der versuchte dadurch, dass er etwas angebaut hat, Gott zufriedenzustellen. Sondern ganz schnell, das ist der Galaterbrief, kommt das in unserem Leben auch wieder vor. Dass wir denken, jetzt muss ich etwas tun und dann ist Gott zufriedener mit mir. Und das ist ein vollkommen falscher Ansatz. Das ist das Gesetz in die Zeit der Gnade, in das Leben des Gläubigen hineinzubringen. Nein, nicht dadurch, dass wir etwas tun, gefallen wir Gott, haben wir Gottes Wohlgefallen. Und doch sollen wir etwas tun. Aber nicht, damit wir meinen, dadurch irgendwie Gottes Fürsorge, Gottes Liebe mehr zu bekommen, sondern das, was wir tun, ist der Ausfluss des neuen Lebens, das Gott uns gegeben hat, ist die Folge, dass dieses Leben wirksam wird in unserem Herzen, in unserem Leben. Es ist nicht, dass wir durch das, was wir tun, irgendwie mehr in der Gunst Gottes stehen. Nein, wir sollen in dem Bewusstsein, dass alles, was wir tun, Gnade ist und sowieso von Gott kommt. So können wir und sollen wir handeln. Wir haben dann diesen Widerstreit, über den Paulus im Galaterbrief spricht, Fleisch und Geist. Das wird uns bis an unser Lebensende hier auf der Erde erhalten bleiben. Dieser Kampf, das Fleisch möchte die Oberhand haben und da ist der Geist Gottes in uns, der diese Wirkungen des Fleisches überwinden möchte. Und das wird ihm nur gelingen in deinem und meinem Leben, wenn uns immer wieder bewusst wird, was wir in Römer 6 lernen, dass unser Fleisch, unser alter Mensch, mit Christus gestorben ist. Und wenn es sich regt, und es regt sich bei dir und bei mir, jeden Tag, jede Stunde kommt das Fleisch und will uns abbringen von dem Weg mit Gott, dann muss ich mich erinnern, Moment, das ist doch am Kreuz gerichtet worden. Gott hat das in den Tod Christi gebracht. Römer 6, Vers 2, 3, als ich mich habe taufen lassen, habe ich genau das bekannt, dass ich mit Christus gestorben bin und dass mein Fleisch da in den Tod gekommen ist. Und jetzt regt er sich, und dann muss ich mir das bewusst machen und sagen, du hast gar keinen Platz in meinem Leben. Du bist gerichtet worden. Gott hat dich an den Platz gestellt, wo du hingehörst. Und da stehst du auch für mich. Und deshalb hast du keine Autorität, keine Macht mehr über mein Leben. Durch das Handeln im Fleisch finden wir jetzt eine Pause von 13 Jahren. Seht ihr das auch bildlich? Solange bei mir das Fleisch wirksam ist, die Oberhand hat, wie das hier bei Abraham der Fall war, so lange wird Gott mir nicht meinen Weg weiter zeigen können. Solange wird Gott mich nicht mit Christus beschäftigen können, weil der Geist Gottes mich mit meinem Problem beschäftigen muss, damit ich dieses Problem bewältigt bekomme. Solange das Fleisch die Oberhand hat, kann ich geistlich nicht wachsen. Komme ich nicht weiter in meinem Glaubensleben. Und da muss Gott eingreifen, das tut er hier bei Abraham. Und in 1. Mose 17 sehen wir dann, wie er ihm die Verheißung erneuert. Seht ihr, das tut Gott. Er lenkt dann den Blick von uns weg auf ihn und das, was er damals Abraham verheißen hat. Er lenkt unseren Blick auf das, was er in Christus geschenkt hat. Ich spreche jetzt mal, wir haben das damals besprochen, Römer 7 am Ende. Dann fragt er nicht mehr, wie kann ich tun, sondern wer wird mich retten von diesem Leib der Sünde? Und dann kommt mein Blick weg von mir hin zu Christus, zu der Verheißung, zu Isaak, wenn du so willst. Und dann kann er mir Neues schenken. Dann kann er mir einen neuen Impuls in meinem Glaubensleben geben. Und das wird hier verbunden mit der Beschneidung. Die Beschneidung, die genau das zeigt, dass Gott meinen alten Menschen in den Tod gebracht hat. Ich habe hier geschrieben, beachte, der Teil steht für das Ganze. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen im Alten Testament, wenn von dem Teil einer Sache gesprochen wird, dann ist immer das Ganze gemeint. Ja, wenn die Vorhaut des Mannes, des männlichen Gliedes beschnitten worden ist, abgeschnitten worden ist, dann ist damit nicht gemeint, diesen Teil kann Gott nicht gebrauchen, sondern dieser Teil steht für den ganzen Menschen, den Gott gerichtet hat. Nehmen wir ein zweites Beispiel, was ich hier genannt habe, der Zehnte. Wenn das Volk Israel den zehnten Teil geben sollte von dem, was sie besaßen, dann wollte Gott damit nicht sagen, ich habe Anspruch auf ein Zehntel von euch, sondern Gott wollte ihnen damit deutlich machen, ihr gehört mir ganz. Der zehnte Teil steht für den ganzen Besitz des Israeliten. Das heißt, wir geben nicht den Zehnten, sondern wir gehören ganz Gott mit allem, was wir besitzen. Und wenn wir Gott etwas geben, in den Sammlungen zum Beispiel, dann geben wir ihm das zurück, was ihm sowieso schon gehört. Also der Gedanke, ich gebe Gott etwas von mir, ist irreführend. Wir gehören ganz Gott. Wir haben gar nichts. Alles, was wir besitzen, gehört Gott. Und wir geben ihm von dem zurück, was er uns anvertraut hat. So auch bei der Beschneidung. Ein Teil wird abgeschnitten und der ganze alte Mensch ist im Gericht Gottes. Und dieses Bewusstsein hat Abraham hier in 1. Mose 17 wieder bekommen. Die Kapitel 18 bis 21 aus diesem Teil zeigen uns dann, Kapitel 18, das ist die Begebenheit, wo der Herr mit einem Engel zu Abraham oder mit zwei Engeln zu Abraham kommt. Und da sehen wir, und das ist jetzt die Folge, wenn das Bewusstsein da ist, dass das Fleisch keinen Platz hat in meinem Leben, dann ist die Folge, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe. Das 1. Mose 18. Wenn dieses Fleisch nicht mehr die Oberhand hat, sondern der Geist wirkt, dann wird er mich in die praktische Gemeinschaft mit dem Vater, mit Gott dem Vater und mit dem Herrn Jesus führen. Und das bringt mich dann dazu, wie Abraham das getan hat, dass ich fürbittend für andere Gläubige hier für Lot einstehe. 1. Mose 19 zeigt uns dann einen gewissen Gegensatz. Einerseits das Gericht der Welt, das Gericht über Sodom und Gomorra, und andererseits die Rettung von Lot, das heißt, ich habe schon vorhin gesagt, Lot als ein Bild des Volkes Israel, dass das Volk Israel gerettet wird aus diesen künftigen Gerichten heraus. Wir sehen auch, Und damit ist Lot 1. Mose 19 ein direkter Gegensatz zu 1. Mose 18. Da war ein Mensch, ein Mann, ein Gläubiger. 1. Petrus sagt uns das ganz deutlich. Oder 2. Petrus 2 ist das. Ein Mann, der Gläubiger war und doch nicht im Glauben lebte. Und der dadurch keine Gemeinschaft mit Gott haben konnte. Zu Abraham kam der Herr selbst. 1. Mose 19 zeigt, dass zu Lot nur die beiden Engel kamen. Das war auch schon gewaltig. Aber es war doch keine wirkliche Gemeinschaft mit Gott im Bild mit dem Herrn Jesus. Wenn ich also mein Leben wie Lot führe, nicht nur in dieser Welt, da müssen wir alle, nicht nur die Aufgaben wahrzunehmen in dieser Welt, das müssen wir alle, ob in der Schule, ob im Haushalt, ob außerhalb des Haushalts in einer Arbeit an irgendeinem anderen Platz. Wir müssen alle in dieser Welt unser Leben führen. Aber Lot hat die Welt zu seiner Heimat gemacht. Wir sehen das zum Beispiel an seiner Frau. Ganz offensichtlich kam diese Frau aus Sodom. Und eine Frau, die zwar mit Lot lebte, aber nicht den Glauben hatte. Das zeigt oder das erklärt uns, warum sie sich umschaute, obwohl das ausdrückliche Gebot, Verbot Gottes bestand, weil das ihre Heimat war. Da sehnte sie sich hin. Sie war und blieb und gehörte zu Sodom. Bei Lot selbst sehen wir das dadurch, dass er in den Toren dort lebte, eine verantwortliche Stellung in dieser Welt bildlich gesprochen hatte. Es geht ja nicht darum, sagen wir mal, das ist ja die Stelle des Richters gewesen, dass heute ein Christ kein Richter sein dürfte. Darum geht es nicht. Ich hoffe, wir verstehen, dass das eine bildliche Sprache ist. Es gibt auch heute Christen, die sich überhaupt nicht mit der Welt eins machen, die eine hohe verantwortliche Stellung haben in bestimmten Bereichen, Unternehmensbereichen oder was. Das ist nicht der Punkt. Aber dann, wenn ich diese Welt zu meinem Zuhause mache, das kann auch gesellschaftlich sein, das kann auch durch die Art, wie ich lebe, sein. Ja, da brauche ich in der Welt keine hohe Stellung zu haben. Aber in den Vereinen dieser Welt, da bin ich dann zu Hause. Damit mache ich diese Welt zu meiner Heimat. Das hat der Lot gemacht. Und dadurch konnte er praktischerweise keine Gemeinschaft mit Gott pflegen. Das heißt nicht, deshalb haben wir 1. Mose 20, dass ein Gläubiger nicht auch versagt. Aber seht ihr, das ist der Unterschied. 1. Mose 18 zu 19 zeigt einer, der Gemeinschaft hat, einer, der keine praktische Gemeinschaft hat. 1. Mose 19 und 20 zeigt uns einer, der in der Welt sein Zuhause hat und einer, der gläubig ist und trotzdem versagt. Und das finden wir bei Abraham. 1. Mose 20, das zweite Mal, dass er fällt. Dass er in der gleichen Sache fällt. Und ich habe da gleich noch eine Folie dazu, wo ich dazu noch besonders etwas sagen möchte. Aber wir sehen, dass er ein echtes Bekenntnis, eine Wiederherstellung hat und dass er zurückkehrt in den Weg des Glaubens. Seht ihr, das ist der Unterschied. Bei Abraham sehen wir, dass ein aufrichtiges Bekenntnis da ist. Wenn wir gefallen sind, wenn wir gesündigt haben, und es gibt keinen Gläubigen, der nicht versagt, der nicht auch sündigt. Aber wenn wir das dann bekennen, aufrichtig bekennen, dann haben wir auch wieder neu die praktische Gemeinschaft mit dem Herrn. Manchmal ist es auch nötig, dass wir das voreinander bekennen. Überhaupt nicht in der Öffentlichkeit, das ist normalerweise überhaupt nicht der Platz dafür. Aber wenn ich gegen jemanden gesündigt habe, wenn ich etwas getan habe, was einen Gläubigen oder auch einen Ungläubigen betrifft, dann muss ich das natürlich nicht nur dem Herrn bekennen, sondern auch der Person gegenüber. 1. Mose 21 sehen wir dann, bevor ich auf diesen Punkt von Abraham nochmal zurückkomme, dass der Sohn dann tatsächlich geboren wird, den Gott ihm verheißen hatte. 1. Mose 12, 1. Mose 15, 1. Mose 17, 1. Mose 18, immer war er verheißen worden. Er wird dann geboren und wir verstehen, das ist ein Bild von dem Herrn Jesus, kommen gleich nochmal darauf zurück. Und damit wird dann der Segen des tausendjährigen Reiches eingeleitet. Wir sehen, ich gehe jetzt nicht weiter auf das Problem von Hagar ein, aber wir sehen mit Abimelech ab Vers 22 und Pikol, dass dort gezeigt wird, dass auch Heiden den Schutz von Abraham suchen, ein Bild davon, dass in der zukünftigen Zeit auch die Nationen nur dadurch gesegnet werden, dass sie zu dem Volk Israel kommen werden. Sacharja 14 macht das ganz deutlich. Die Nationen, die nicht jedes Jahr zu den Festen kommen, die werden Hungersnöte haben. Aber die, die sich um den Segen des Volkes Israel kümmern, die, um denen es wichtig ist, dass sie eine gute Beziehung zu dem Volk Israel haben, diese werden gesegnet werden. Ja, ich möchte an dieser Stelle, wie schon angekündigt, eine Einschaltung mal vornehmen. Das ist jetzt wirklich praktisch für unser Leben. Versagen, Bekenntnis und Wiederherstellung. 1. Mose 12 haben wir gesehen, dass Abraham das erste Mal seine Frau verleugnet hat. 1. Mose 13 haben wir gesehen, er ist zurückgekommen, hatte dann auch einen Altar. Da war eine Art von Wiederherstellung da. Aber 1. Mose 20 zeigt, dass sie nicht von Dauer war. Und es kann sein, dass wir erkennen, dass wir etwas falsch gemacht haben in unserem Leben. Dass da Versagen da war und dass wir zurückkehren. Aber die Frage ist, war echtes Bekenntnis, war eine echte, aufrichtige, ich sage einmal auch tiefgreifende Buße vorhanden? Anscheinend, sage ich vorsichtig, nicht. Sonst ist doch wohl kaum zu erklären, dass Abraham in derselben Sache noch einmal gefallen ist. An und für sich, natürlich gibt es Schwachpunkte in unserem Leben, wo wir immer wieder fallen. Gerade wir als Jüngere gibt es ja so bestimmte Punkte, wo unser Charakter vielleicht, das betrifft dann nicht nur uns Jüngere, aber bestimmte Dinge vorfallen in meinem Leben, die immer wieder vorkommen. Aber bei so einer gravierenden Sache, seine Frau zu verleugnen, ja, die Beziehung zu seinem Ehepartner aus Menschenfurcht, aus Lebensangst zu verleugnen, das ist doch sowas Gravierendes. Wenn ich das erkenne und bekenne, ist da eigentlich kaum vorstellbar, dass das noch einmal passiert. Bei Abraham war das so. Kapitel 20, noch einmal. Und erst in Kapitel 20 lernen wir, dass das sogar Strategie gewesen ist. Vers 13 heißt es ja hier, dass Abraham dann sagt, und es geschah, als Gott mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließ, da sprach ich zu ihr, zu Sarah, dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen werden, sage von mir erst mein Bruder. Halbe Wahrheit war er ja auch, und eine ganze Lüge, wie man so schön sagt, oder leider sagen muss, weil es nicht die eigentliche Beziehung von ihnen war. Es ist eine Lüge, jemanden irre zu führen, selbst wenn die Worte als solche wahr wären. Wenn ich durch das, wie ich etwas sage, etwas anderes vermittle als die Wahrheit, ich spreche jetzt mal nicht davon, dass wir auch mal Ironie anwenden, das ist nicht der Punkt, aber wenn ich jemandem den Eindruck vermittle, er muss in die Richtung denken und die Wahrheit ist eine andere. Und dann mögen die Worte als solche wahr sein. Aber wenn ich ihn in die falsche Richtung schicke, dann ist das eine Lüge. So war das hier. Und bei ihnen war das Strategie. Es kann sogar sein, dass wir uns genau überlegen, wie wir in bestimmten Umständen vorgehen. Und doch wissen wir, es ist im Widerspruch zu Gott und seinem Wort. Ja, dann sehen wir hier endlich, dass ein echtes Bekenntnis da ist. Diese Verse 11 bis 13, wo er davon spricht, zeigen, Bekenntnis heißt ja nicht, um Vergebung zu bitten. Ich sage nicht, dass wir das nicht tun dürfen und können als Gläubige. Und doch spricht das Neue Testament eigentlich nicht davon. Johannes sagt, dass wir unsere Sünden bekennen. Wir müssen nicht um Vergebung bitten. Gott hat uns vergeben, wenn wir unsere Sünden bei der Bekehrung bekannt haben. Und er spricht uns die Vergebung immer zu, wenn wir die Dinge bekennen. Wesentlich ist, dass ein Bekenntnis da ist. Das heißt, dass wir die Dinge mit Namen nennen. Das tut Abraham hier. Er bekennt wirklich, was er da sich ausgedacht hat. Er nimmt das auf sich, schiebt das nicht seiner Frau zu. Nicht so wie Adam und Eva am Anfang. Ja? Er hat, sie hat. Nein, er nimmt das auf sich. Ich wir haben das besprochen und ich habe das so gesagt. Das ist ein aufrichtiges Bekenntnis und dann kann es auch wirklich tieferen Segen geben. Wiederherstellung hier in Vers 17. Und doch ist es ja überaus seltsam, Kapitel 26, dass Isaak in dieselbe Sünde auffällt. Und irgendwie kann man das nicht begreifen. Wir können nicht, das ist ja ein Stück weit Spekulation, wir können das nicht ausdrücklich erkennen, wie das kommen konnte. Aber es gibt Dinge, die wir schön malen vor unseren Kindern, oder nicht? Irgendwie muss doch Abraham dem Isaak auch mal erklärt haben, wo kommt denn dieser Ismael daher? Das war ja seltsam. Wo kommt die Hagar eigentlich her? Wie kam das eigentlich in unsere Familie? Und hat er das vielleicht schön gemalt? Hat er überhaupt nicht seinen Kindern gegenüber, seinem Sohn jetzt hier gegenüber, vielleicht mal klar geredet, das ist mein Versagen? Seht ihr, das ist für uns als Eltern unglaublich wichtig. Wir müssen nicht jede Sünde in unserem Leben vor unseren Kindern bekennen, das wäre absurd. Aber Dinge, die doch auf unsere Familie einen Einfluss hatten, müssen wir auch mit unseren Kindern, vielleicht mal später, ja, wenn sie dann im Alter sind, dass sie das erfassen können, begreifen können, müssen wir bekennen. Ich hoffe, dass wir das können, dass wir nicht meinen, es ist falsch, vor unseren Kindern etwas zu bekennen. Das führt nicht dazu, dass die Autorität von uns erniedrigt wird, im Gegenteil. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir jeden Punkt Fehler in unserem Leben bekennen. Aber wenn solche Dinge vorfallen, hier sind sie vorgefallen, hat er das nicht schön geredet vielleicht, wie durch die Hungersnot und sein eigenes Versagen nicht? Wir wissen das nicht. Wir wollen für uns lernen, aber natürlich auch, dass wir als Kinder nicht uns auf unsere Eltern dann, oder dass wir auf unsere Eltern verweisen können, der ist ja auch gefallen. Abraham, dieser große Mann des Glaubens, zweimal gefallen, ich bin nur einmal gefallen. Das wäre natürlich eine absurde Begründung, ja, dass wir uns entschuldigen mit dem, was die Eltern getan haben.